Herzlich darf ich zunächst alle grüßen an diesem Sonntagmorgen mit dem Wort aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Ein mutmachendes Wort, das uns der Apostel Paulus auch zuspricht, wenn es auch zunächst dem Timotheus gesagt ist. Ja, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der gesunden Vernunft oder der Besonnenheit. Es ist immer wieder wichtig, dass wir uns auch ein solches Wort zu Gemüte führen, damit angesichts der negativen Entwicklung, auf die ich auch eingehen muss, wir nicht bedrückt werden, sondern im Gegenteil wissen, dass dann, wenn all diese Zeichen auch sich erfüllen, wir unsere Häupter erheben sollen, nicht die Köpfe hängen lassen sollen. Ja? Die Häupter erheben, weil wir wissen, unsere Erlösung naht sich. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen bei uns in der Gemeinschaft, wo ich auch noch Dienste tue, der Jugend einen Vortrag zu halten. Die hatten mich gebeten, etwas über die Offenbarung zu sagen. Und dann kam anschließend ein junges Mädel zu mir, war bedrückt, wenn man sowas hört. Sie ist allerdings, hat sie ganz offen gesagt, etwas leicht depressiv, auch durch Berufsausbildung und so manches. Und dann habe ich ihr Mut zugesprochen und als ich das nächste Mal sie wieder sah, war sie doch auch getrösteter. Wir brauchen also beides. Wir sollen also nicht die Augen verschließen vor diesen negativen, schlimmen Entwicklungen. Wir sollen die Zeichen der Zeit beachten, dann aber daraus die herrlichen Tröstungen, die Ermunterungen des Wortes Gottes für uns in Anspruch nehmen. Ich habe bereits gestern zu diesem Thema Endzeit, Ausreifezeit unter zwei Entwicklungslinien einiges sagen dürfen. Wenn das ein oder andere wiederholt wird, der größte Teil war ja gestern Abend nicht dabei, aber vor allem die jungen Menschen, die nochmal etwas hören, mögen das als Vertiefung auffassen. Es geht also darum, dass wir diese beiden Linien, die in der Geschichte und der Heilsgeschichte immer wieder vorhanden waren, auch heute erkennen. Viele wollen das ja gar nicht wahrhaben, nicht? Dass auf der einen Seite, ganz negativ ausgedrückt, ja, eine dämonische Entwicklung im Gange ist, eine Finsternis sich breit macht, wie es in 1. Thessalonicher Kapitel 5 ja heißt. Kinder der Nacht, also muss die Nacht, das Dunkle, das Finstere vorherrschen, uns wird immer dunkler. Ich denke, darüber sind wir uns einig. Ja? Aber angesichts dieser Entwicklung dürfen wir auch das helle Licht erkennen. Wenn es keine Dunkelheit gäbe, würden wir keinen Stern sehen. Und so ist das auch etwas Mutmachendes schon von der Schöpfung her. Ja? Und wir brauchen dazu das prophetische Wort, und dazu möchte ich kurz einleitend noch mal etwas sagen, warum das für uns so wichtig ist. Ja? In Epheser 1, Vers 17 wird uns von dem Geist der Weissagung und dem Geist Jesu Christi bezeugt, was dann 2. Petrus 1, Vers 19 und 20 steht, dass dieses Wort übrigens geistinspiriert allen Propheten gegeben ist. Und da können wir nicht historisch kritisch deuteln. Entweder das ist wahr, es steht geschrieben, oder was sollen wir sonst machen? Wer will denn entscheiden, was wir aus diesem Wort herausnehmen sollen, wenn vieles menschlich da drin ist? Sicher haben Menschen das Wort Gottes gegeben, aber ich sage es nochmal, inspiriert durch den Heiligen Geist. Und das prophetische Wort ist eine Lampe, ein Licht auf diesem Wege in der Finsternis. Wenn wir nicht wissen, dass Finsternis da ist, dann brauchen wir auch kein Licht. Aber gerade weil wir das sehen, haben wir dieses Licht des prophetischen Wortes dringend notwendig. Die Prophetie durchzieht die ganze Bibel vom ersten bis zum letzten Blatt. Und viele Prophezeiungen des Alten Testamentes sind so gewaltig. Ich erinnere nur mal an Jesaja 53. Hätten das die damaligen Pharisäer und Schriftgelehrten begriffen, wo es da heißt, nicht wahr, für wahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen, ja. Hätten sie den erkannt, dann wären sie nicht einem falschen Idealbild des Messias erlegen. Und das ist ja immer wieder das Entscheidende im prophetischen Wort, ihr lieben Geschwister. dass dieser Leitspruch aus Jesaja 53 die Bibel durchzieht. Der Weg derer, die den Weg des Glaubens gehen, ist auch ein verborgener, ja oft ein Leidensweg. Und wer nur das Herrliche will, wie damals in der Erwartung der Zeitgenossen Jesu, wenn der Messias kommt, dann muss ein Reich aufgerichtet werden, das äußerlich imposant ist, dass die Römer aus diesem Land als Besatzungsmacht herausgeworfen werden, immer wieder primär das Äußere. Damit wir uns recht verstehen, die Prophezeiungen, die Israel gelten, und damit werde ich nachher gleich einsteigen, im Blick auch auf die jetzige Situation im Nahen Osten, sind sehr stark irdisch orientiert. Das Reich Gottes auf Erden, das tausendjährige Friedensreich und sogar noch auf der neuen Erde. Aber wenn man da das, was prophetisch auch zeitlich genau geordnet ist, etwas vorwegnimmt, wie das die großen Kirchen getan haben, zum Beispiel die katholische Kirche seit Augustinus, ja, De Civitate Dei, also von dem Zeitpunkt an, wo man das erfasst, soll das Reich Gottes hier auf Erden gebaut werden, dann hat man eine falsche Orientierung. Und das merken wir, wenn ich das nochmal einschalten darf, ich habe es gestern auch angedeutet, darin, nicht wahr, dass der Vatikan, also Rom, immer auch sehr stark politisch engagiert ist. Die meisten Worte vom Papst und so weiter gehen auf Veränderung der jetzigen Gesellschaft. Und genau das Gegenteil muss uns deutlich werden, dass diese Ekklesia, erwählt vor Grundlegung der Welt, einen anderen Weg geht. Wir haben gestern von Kolosser 3 her gehört, weil wir mit Christus schon versetzt sind, nachdem wir mitgestorben, mitbegraben, mitgekreuzigt, auferweckt sind, ist dort Rom unsere Heimat, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Nicht? Das sind also ganz andere Entwicklungen und darum müssen wir differenzieren zwischen der Botschaft, die Israel und später den Völkern gilt, und der Gemeinde, der Ekklesia, erwählt vor Grundlegung der Welt. Diese Differenzierung ist nötig. Ich nenne es nochmal, was gilt der Gemeinde, was gilt Israel, was gilt der Völkerwelt. Und wenn wir da alles in einen Topf werfen, nicht, dann kommt ein Eintopf dabei heraus, der nicht mehr gut verträglich ist. Wir brauchen also diese Aspekte. Und nun steige ich ein in diese Thematik nochmal ganz konkret mit einem weiteren Beispiel aus einem Bericht der evangelischen Karmelmission. Ich habe das gestern auch getan. Sie wissen ja, dass in der Türkei da vor etwa 14 Tagen 3 Christen ermordet worden sind, auch ein Deutscher dabei, und zwar auf grausame Art und Weise umgebracht. Ich war gerade an dem Tag da die Gedenkfeier für diese so auf grausame Weise Ermordeten in einer Kirche stattfand, in Schorndorf, wo der Sitz der Karmelmission ist. Und ich habe den Bruder, der dort in der Türkei die Verantwortung trägt für die Arbeit der Karmelmission, der Mission dort, persönlich schon kennengelernt, gehört. Und da heißt es hier in einem Bericht danach, also an dem letzten Samstag, bereits 3 Tage nach dem Massaker, begann die Buchmesse in Izmir. Die Buchmesse ist also zunächst mal eine Einrichtung gesellschaftlicher Art, und dazu hatten aber auch Christen die Möglichkeit, ihre Literatur darzustellen und besonders auch die Karmelmission. Die Messeleitung hat dann diesem Bruder Messut, so heißt er, ja, zusammen mit der Bibelgesellschaft Polizeischutz zugesichert. So weit musste das gehen. Nur weil die dort einen christlichen Bücherstand haben. Und dann heißt es hier, schon früher wurde unser Bücherstand Zielscheibe eines Bombenanschlags. Es gab einen Toten und schwer Verletzte, aber auch angespuckt und verflucht zu werden, ist nicht zu leicht zu ertragen. Letztes Jahr demonstrierten die Grauen Wölfe, das ist eine Gruppe der türkisch-islamistischen Nationalisten, auf der Messe in Istanbul gegen unseren Stand, an dem wir Schriften und Bibeln anbieten, so heißt es hier. Trotz Todesdrohungen und Schikanen konnten schon hunderttausende Muslime in der Türkei durch unsere Schriften auf den Buchmessen mit dem Evangelium erreicht werden. Der Islam wirft uns vor, wir Christen hätten die Bibel verfälscht, wir Christen hätten den Namen des Propheten Mohammed aus der Bibel entfernt. Manche Messebesucher ekeln sich davor, eine Bibel auch nur anzufassen. Ihnen wurde beigebracht, sie verunreinigten sich dabei, wenn sie das Buch der Christen in die Hand nehmen. Sehen Sie, das ist Methode des Feindes. Und ich will das auch nochmal betonen, was ich gestern Abend darstellte. Wenn wir nur die vordergründige Entwicklung sehen, also solche Konfrontationen, solche harten Auseinandersetzungen, Aggressionen durch den Islam im Zusammenhang mit diesem Dschihad, Dschihad heißt ja Unterwerfung und wird oft mit Heiliger Krieg übersetzt, das ist deren von der Schrift der Muslime her, also dem Koran her, ja, eindeutig ausgesagten Methode, nämlich bis hin zu Hass, ja, Mord. Das ist legitimiert. Und wer steckt dahinter? So habe ich es gestern gesagt, ja, der Fürst und Gott dieser Welt, der auch der Lügner und Mörder von Anfang an genannt wird. Der ist der eigentliche Ursache. Also wir können nur Mitleid haben mit diesen verführten Menschen, die da meinen, das wäre der wirkliche Gott, der Allah-Gott. Ne? Das ist klar, dieser Engel, der da auftauchte und als Engel Gabriel sich dem Mohammed vorstellte, ja, ist ein Verführer. Ist nicht der wirkliche Engel Gabriel. Der hat nicht die Aufgabe, so etwas entgegen der Heiligen Schrift zu vermitteln. Und damit sind wir auch bei den Spannungen im Nahen Osten. Es sind ja die Politiker, auch viele Deutsche in der EU, darum bemüht, im Nahen Osten dazu beizutragen, dass endlich dort Friede wird. Nicht? Und wie lange hat man das schon versucht? In den vielen, vielen Konferenzen, Angeboten. Es wird kein Friede dort geben. Das muss ich leider hier sagen. Weil dieser Hintergrund da ist. Der Fürst und Gott der Welt kontra unserem großen Gott und Vater in Jesus Christus. Nicht? Und auf der Ebene Mohammed, Jesus sind die Konfrontationen ganz gewaltig. Nicht? Der Mohammed ist ein falscher Prophet und Jesus Christus ist nicht nur ein Prophet, wie es in dem Koran steht, sondern er ist der Sohn Gottes, der uns erlöst hat. Und da scheiden sich die Geister. Am Kreuz, das Wort des Kreuzes ist uns eine Kraft, aber den anderen ist entweder eine Torheit, ja, den Griechen, die für die Nation stehen, oder für die Juden leider auch ein Ärgernis. Das muss man auch sagen, auch in Israel gibt es seitens der Orthodoxen gegenüber den messianischen Juden ganz harte Attacken. Ich bekomme immer wieder Informationen, auch wir haben einen Israel-Gebetskreis mit dem Bruder von Dr. Meyer Gerber aus Langensteinbach und der hat immer die neuesten Informationen und der war jetzt anlässlich einer Israel-Reise dort drüben, hatte wieder Kontakte mit messianischen Juden und hat uns darüber berichtet. Also die Konfrontation der Orthodoxen und vieler Israelis ist gegenüber den messianischen Juden sehr krass deutlich, diese Auseinandersetzung. Und da müssen wir jetzt sehen, warum eigentlich dort kein Friede wird. Es geht letztlich um eine Stadt, Jerusalem. Jerusalem ist die von Gott erwählte Stadt, auch wenn sie jetzt erst nur vorläufig schattenhaft, symbolhaft auf das Zion hinweist, das im tausendjährigen Friedensreich eine Rolle spielt. Von Zion aus wird dann die Botschaft des Heils verkündigt und es gibt einmal ein neues Jerusalem, auch auf der neuen Erde. Aber so weit ist es noch nicht. Denn ein großer Teil, auch der dort in Israel lebenden Bewohner, ist genau so verführt, lebt in der Sünde so krass wie hier in der westlichen Welt überall auch. Die Abtreibungsrate ist sehr hoch, die Scheidungsrate sehr hoch, ja. Homo-Parade fand schon statt in Haifa. Es sind alles Entwicklungen, die dort genauso negativ sind wie hier. Darum muss das Gericht auch dort einsetzen. Und Gericht, so haben wir es gestern Abend auch gehört, ist in Verbindung mit Kriegen und Kriegsgeschrei eine Art von vier wesentlichen, neben Hungersnöten, Seuchen und dann gibt es noch Naturkatastrophen. Nicht die vier apokalyptischen Reiter in der Apokalypse, also Offenbarung Kapitel 6, sind dafür Kennzeichen. Und so haben wir also jetzt auch im Blick auf Israel noch nicht ein Israel, wie es leider manche Israel-euphorische Leute tun, ja, ein Land, das schon Gott gefällig wäre. Das müssen wir sehen. Ich sehe die Entwicklung so, dass zwar schon die Totengebeine nach Hesekiel 37 etwas begonnen haben, zusammenzurücken. Sie kennen diese Version dort, wo der Prophet sprechen muss, nicht? Und der sieht Totengebeine, die rücken zusammen, bekommen dann Fleisch und Sehnen und werden dann erst in der allerletzten Phase durch den Odem Gottes belebt. Das steht noch aus. Aber Ansätze darf man sehen. Und ich habe gestern Abend gesagt, dass für mich die Endzeit im engeren Sinne 1948 begonnen hat. Das ist sicher ein Werk Gottes auf dieser Ebene. Allerdings noch so, ich möchte es nochmal betonen, nicht wahr, dass ein Zusammenrücken erst der Totengebeine vorhanden ist, mit Ausnahme einiger wenige, die den Jesus Christus als Messias erkannt haben. Und wir in Deutschland sind irgendwie negativ oder positiv mit Israel verquickt. Nicht, dass wir den Holocaust inszeniert haben mit etwa 6 Millionen Juden, ne? Das hat uns auch Gericht eingebracht. Die 17 Millionen Flüchtlinge aus dem Osten und was dann alles an Unheil in Verbindung mit dem verlorenen Krieg geschah. Aber dann gab es auch eine Positiventwicklung. Dadurch, dass Adenauer die Repressionen, die da ja geschehen sind, versucht hat auszugleichen, indem er auch Zahlungen von der Bundesrepublik her nach Israel geleistet hat, da ging es wirtschaftlich bergauf. Kann das in dem Zusammenhang sehen. Und heute, wo wir mehr innerhalb auch der EU die Araber unterstützen, ich habe nichts dagegen, aber es darf Israel nicht fallen gelassen werden, da ist auch da eine Wende wieder zu verfolgen. Ich darf mal etwas Interessantes zahlenmäßig hier einbringen. Das ist sicher für mich kein Zufall. Hitler, ähnlich wie Mao und Stalin, Vorläufer des letzten großen Weltenherrschers, ja, wollte ein 1000-jähriges Friedensreich aufrichten. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich als Junge, als Pimpf, wie man sagte, und als Hitlerjunge da mitmarschiert bin, begeistert, ne, Fanfaren geblasen habe und alles, tja, leider verführen. Wir haben damit gerechnet. Jetzt kommt ein großes Friedensreich. Wie lange hat dieses von ihm geplante 1000-jährige Friedensreich gedauert? 12. Ist das Zufall? 12 ist die Zahl Israels. Ja? Immer wieder finden wir das in der Bibel. Nicht die 12 Stämme, die Namen der 12 Apostel. In der Offenbarung taucht die Zahl 12 wieder auf. Ja? Auch in der Offenbarung Kapitel 7 und 14, da werden die 144.000 genannt, je 12.000 aus jedem Stamm, nochmal Zufall, immer 12, selbst auf der neuen Erde, wo das himmlische Jerusalem erscheint, immer wieder die Zahl 12. Ja? Die Maße der Grundmauern haben etwas mit der Zahl 12 zu tun. Nicht? Da werden auch wieder die Namen der Apostel genannt, Israel bezogen. Wird der Paulus auch da genannt? Nein. Und das möchte ich mal sagen. Wir als Glieder des Leibes Christi, Tempel des Heiligen Geistes, stellen den Tempel dar, der dann nicht mehr sichtbar ist. Der Tempel fehlt nämlich im neuen Jerusalem. Ist das nicht wunderbar? Und da haben wir eine Aufgabe. Aber jetzt nochmal zurück zum Verhältnis Deutschlands und Israel. 12 Jahre hat also dieses Reich gedauert, da habe ich einiges zu dieser Zahl 12 genannt. Und seit der Zeit, als der Holocaust beendet war, hatte Israel etwas Luft und es begann eine Einwanderung. Und im Jahre 48er ist dann der Staat Israel gegründet. Aber wie lange hat Israel seit 45 warten müssen, bis es den Zugang wieder zur Klagemauer hatte? 22 Jahre bis 1967, ja. Nicht, da war ja der sogenannte Sieben-Tage-Krieg. Und da hat Israel eine mehrfache Übermacht innerhalb von Tagen auf wunderbare Weise besiegt. Da kann nur Gott mitgewirkt haben. Alles aber auf einer vorläufigen äußeren Ebene noch. 22 ist die Zahl der Leiden. Denken wir an Psalm 22. Da wird der Leidenspsalm zur Darstellung des leidenden Messias. Und jetzt, das war für mich mal interessant, ich habe dann von 1967, da fiel dort die Mauer, nochmal 22 Jahre zugezählt. Und wir kommen auf 1989. Was war da? Die Mauer in Berlin. Die Mauer in Berlin fiel, ne? Die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland. Zufall, aber für mich hatte das irgendwie eine Bedeutung, ne? Das ist doch eigenartig. Dort in Israel fiel die Mauer, Deutschland war dann wieder Israel zugetan. Wir haben vieles dann an Israel, an Wiedergutmachung geleistet. Und genau 22 Jahre später war dann in Deutschland auch die Trennung zwischen Ost und West nicht mehr da. Ich sage Ihnen aber nicht, was 22 Jahre danach passiert. Ja? Zahlenmäßig rechne ich nicht im Blick auf die Zukunft. Das war für mich nur mal eine Rückschau. Ich wollte das mal andeuten, wie sehr Ereignisse uns doch aufmerksam machen können auf das, was jetzt, seitdem Israel wieder ein Staat ist, auch im Sinne einer äußeren Entwicklung relevant ist. Wir haben als Gemeinde die Innenlinie zu verfolgen. Wenn Paulus von der Letztzeit spricht, etwa 2. Timotheus 3, ja, dann erwähnt er nicht Kriege, Kriegsgeschrei, geht er nicht auf die äußeren Ereignisse in der Natur ein, wie es der Jesus zum Beispiel tut, nicht? Erdbeben werden kommen, gewaltiger Art, oder in den Zorneschalen gerichten, ein Drittel der Menschheit kommt einmal um, nachdem zuvor ein Drittel der Vegetation beschädigt wird, die Flüsse zu einem Drittel verseucht. Da ist das, was wir jetzt an Umweltverschmutzung haben, wirklich ein Kinderspiel gegen diese Dramatik. Das kommt aber im Zusammenhang mit Gottes Gerichten. Und darum, ihr lieben Geschwister, dürfen wir wissen, erwählt vor Grundlegung der Welt, nicht gesetzt zum Zorn. Aber wir sollen als Zeichen auch beachten, was da passiert. Und was sagt Paulus dort in 2. Timotheus 3? Es wird eine schlimme Zeit sein hinsichtlich der Entwicklung der Menschheit. Und da haben wir wieder dieses Thema, dass sich die Menschheit immer mehr, obwohl schon vom Sündenfall an das Gesetz der Sünden des Todes herrsche, immer mehr in die Finsternis hineinbewegt. Eine Zentralaussage ist die Ich-Liebe, der Egoismus. Erstmal komme ich, noch einmal ich, eine Weile gar nichts, noch einmal ich und dann vielleicht der andere. Ein bisschen übertrieben gesagt, ja? Nicht? Überall spürt man das. Ich, 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 die Aggressionen. Kinder den Eltern ungehorsam. Also das Erziehungsproblem ist auch für mich als Pädagoge immer wieder ein Signal. Meine Tochter ist auch noch im Schuldienst tätig. Selbst an einer evangelikalen Bekenntnisschule gibt es Probleme. Bis hin zu Drogen dort. Das sind Entwicklungen oder die Geldliebe. Und ein ganz entscheidender Punkt, auf den ich nachher nochmal eingehe, ist, dass die Menschen haben eine bestimmte Form oder den äußeren Schein der Gottseligkeit, der Gottesfurcht. Und stimmt nicht. Warum? Weil sie die eigentliche Kraft verleugnen. Und das ist heute etwas Entscheidendes in der Entwicklung der Ökumene. Das, was die Gemeinde Jesu Christi wirklich eint und zusammenhält, ist die Erwählung, Berufung, aber auch der Glaube an den gekreuzigten, auferstandenen Herrn. Den dürfen wir verherrlichen. Und darum geht es bei uns. Und wenn da der Abfall kommt, dürfen wir wissen, ist es bald so weit, dass unser Herr kommt wie du das auch vorgelesen hast, von 1. Thessalonicher 4 her. Aber wieder zu Israel. Dort wird eine andere Entwicklung stattfinden. Es wird Israel den falschen Messias einmal annehmen. Der Herr Jesus sagt doch, wenn ein anderer kommt in meinem Namen, den werdet ihr annehmen. Also auch da herrscht die Verführung. Und es ist eigenartig, wenn wir die Nachrichten von auch messianischen Juden bekommen, die rechnen vielmehr mit dem Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit auf dem Ölberg und sehen manche Verführung leider nicht, wie wir sie erkennen dürfen. Israel wird durch äußere Gerichte zurechtgebracht. Jedenfalls der größte Teil des Volkes. Und das war oft in Israel der Fall, wenn man an die Geschichte zurückdenkt. Ja? Wie viele Gerichte hat Gott an diesem Volk, das wird im Alten Bund beschrieben, dort vornehmen müssen? Denken wir mal an die Wüstenwanderung, dass anstelle von 2-3 Jahren 40 Jahre dieses Volk umherirrte und nur 2 das Ziel erreicht haben. Denken wir an die Konfrontation mit den Philistern, nicht? Und das ist heute dort im Nahen Osten genauso. Dieser Goliath, der stark bewaffnete, gegenüber aber dem David. Der David wird siegen. Und ich sehe das, was sich im Iran dort tut, oder im Irak, in Verbindung mit Sacharja 12 und 14. Zuerst nochmal werden die Nationen ringsum. Wir haben den Krieg im Libanon gehabt, noch gar nicht lange her. Dann die Auseinandersetzung mit den Arabern. Denken wir an das, was da im Gazastreifen oft passiert. Ja. Die Palästinenser dort, die, ich möchte mal sagen, auch nicht zusammenfinden. Und etwas ist tatsächlich für Israel, menschlich gesprochen, wie ein Glücksfall. Dass sowohl die Schiiten als auch die Sunniten, das sind zwei große Richtungen innerhalb der Muslime, weil die die Entwicklung von Mohammed unterschiedlich sehen, wer eigentlich der wahre Nachfolger ist, nicht? Da streiten die. Es geht immer um Tradition. Und die Schiiten, die sehr stark vom Iran her bestimmt werden, mit aggressiven Drohungen, der jetzige Regierungschef hat das deutlich gemacht, Israel muss ausgelöscht werden. Da wird sich noch etwas abspielen, ehe leider der letzte große dritte Weltkrieg auch dort stattfindet, in der Ebene Megiddo. Wer schon mal in Israel auf dem Karmel gestanden hat, der sieht diese wunderschöne Ebene, der kann sich vorstellen, wie da ja, die Vertreter der ganzen Welt gegen Israel ziehen. Und das wird kommen. Ich muss noch mal etwas sagen zum Islam. Es ging um Jerusalem. Jerusalem ist die von Gott gesetzte Stadt des Heils. Und interessanterweise haben die Muslime auch ein Anrecht auf Jerusalem bekundet, obwohl im Koran selbst Jerusalem nicht erwähnt ist. Das ist im Nachhinein irgendwie hinzugedichtet oder geht auf eine Legende zurück, nämlich, dass der Mohammed einen Traum gehabt haben soll, ja, wo ein Engel erscheint, stellt ihm ein herrliches Pferd zur Verfügung und er durfte dann, wie in einer Vision, ja, durfte dann, vielleicht haben Sie davon schon gehört, ja, einen Ritt nach Jerusalem machen. Und deswegen reklamieren die Muslime Jerusalem als ihre Stadt. Ne, da sind ja auch zwei bekannte Moscheen, ja, ne, die Al-Aqsa und die Oma-Moschee, ne, da geht es immer wieder um diesen Tempelberg dort. Die Auseinandersetzungen werden bleiben, bis einmal der Herr, ich sehe so in einem nächsten Krieg, auch die Islame, die islamische Religion demütigen wird. Aber es wird zu einer Einheit irgendwann kommen. Übrigens hat dann der Mohammed angeblich noch ja, eine Reise zu Allah selber gemacht. Durch 7 Himmelsstufen wird berichtet. Und dann hat er nachher mit dem Mose gesprochen. Und der Mose hat einiges relativiert. Was sind das alles für Sachen? Nicht? Die Muslime sagen ja, wir Christen hätten das Neue Testament und die Juden das Alte verfolgt, vertauscht und verfälscht. Nein, es steht von Mohammed nichts in der Bibel. Also die Lüge wird zunehmen, die Konfrontation wird dort zunehmen im Nahen Osten, bis, wie gesagt, der letzte Weltkrieg kommt und dann Sacharja 14, wenn das der Fall ist, Jerusalem kommt nochmal in große Schwierigkeiten, ein Drittel wird nochmal besetzt, ja, viele Menschen kommen nochmal dort um, ehe dann aber der Herr selber eingreift und nun, wenn der Friedefürst erscheint, dann kann das Friedensreich aufgerichtet werden. Bis dahin werden wir hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, Matthäus 24, Vers 6 oder Markus 13, Vers 7 und Lukas 21, Vers 9. Nicht? Terror, Hass wird zunehmen. Das ist die Linie Kains, die Linie der Despoten, die bis in den Iran führt und diesen Gewaltherrscher da auch erscheinen lässt. Was jetzt nun die Amerikaner vorhaben, nicht? Mit diesem Raketenabwehrsystem dort, das könnte auch nochmal wieder zu einer Konfrontation mit Russland führen. Ich weiß es nicht, jedenfalls spielt Gog und Magog noch einmal eine Rolle und das ist der Norm. Auch in der Auseinandersetzung mit Israel. Denn nach wie vor ist Russland nicht bereit, Israel so anzuerkennen, wie das etwa die westliche Welt tut. Und in einem Artikel von Topic heißt es unter einer Überschrift im März diesen Jahres, Deutschland auf dem Weg in den Dritten Weltkrieg. Wir sind mit Amerika und über die NATO eng verzahnt. Wir können uns dem Ganzen nicht entziehen. Und ich bin überzeugt, auch Deutschland wird einmal in der Ebene von Megiddo, wenn die Schlacht von Armageddon stattfindet, ja, eine Abordnung schicken. Aber das wird so ein grausames Blutbad geben, weil Gott selber eingreift, dass da der letzte Weltkrieg, der zweite, gegenüber dem wirklich gemessen an der Schaurigkeit, ja, nur ein Vorspiel ist. Gott weiß es, ich muss Ihnen das sagen, damit wir nachher unseren Blick in dem nächsten Teil wirklich nach oben richten. Aber ich fasse nochmal zusammen als Negativentwicklung. Ja, was wird alles hinführen zu dieser letzten Einheit global, politisch, wirtschaftlich, religiös, darauf habe ich hingewiesen. Es wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen nach 2. Thessalonicher 2. Paulus warnt im 1. Timotheusbrief vor dem Abfall. Und was steht im 2. Timotheus Kapitel 4? Wie auch viele sich Christen nennende, auf die Bibel reagieren. Sie laden sich Lehrer oder Lehren auf, nach denen ihnen die Ohren kitzeln. Sie wollen das gesunde Wort nicht mehr hören, liebe Christen. Deswegen brauchen wir das hier. Ein klares Wort, ja. Der Materialismus herrscht. Wir haben das von 2. Timotheus 3 gehört. Man will mehr Wohlstand, die Lebensqualität steigern. Gewiss, ich habe nichts dagegen, dass wir in Frieden und Ruhe alles haben und nicht in der Sahelzone wohnen und leben müssen. Ja. Aber es gibt eine Massensuggestion durch die Medien. Wir haben vorhin schon davon gesprochen, wie die Computerentwicklung weitergeht. Nicht? Das ist eine Macht, die Menschen fasziniert. Meine Enkelkinder, die sitzen auch schon, wer weiß, wie lange vorm Computer. Gott sei Dank steuern die Eltern das dann immer wieder. Ne? Es wird auch die Ratlosigkeit überhand nehmen in Politik, in Wirtschaft. Ist das so? Wissen die Politiker, was der eine sagt, so? Und der nächste Politiker genau das Gegenteil. Die Verführung durch religiöse Gruppen. Denken wir nur an die ökumenische Entwicklung und wie die gesamte evangelische Allianz leider, ja, nicht mehr den früheren Kurs hat behalten, sondern sehr offen ist für charismatische Entwicklungen. Sicher gibt es da, liebe Geschwister, das ist eine ganz andere Sache, ja. Und noch ein letzter Hinweis, die Christenverfolgung im 20. Jahrhundert und jetzt hat mehr Märtyrer als in den 19 Jahrhunderten zuvor gefordert. Und denken wir daran, was hier in der Türkei geschah, oder ich weise noch darauf hin, dieser Leiter der Kamel-Mission war gerade kurz vorher in einem Land in Afrika gewesen, ja, und hat dort, ich weiß nicht mehr genau welches es war, eine traurige Geschichte auch erlebt. Eine christliche Familie hatte einen Jungen aufgenommen, der vorher Muslim war, gläubig an Jesus Christus wurde, und den forderten die heraus. Der hat aber den versteckt, und dann als Rache haben sie einen Sohn von diesem gläubigen Mitarbeiter der Karmelmission erstochen, schlimmste Weise umgebracht. Und der fürchtet sich. Nicht? Das sind also diese konträren Entwicklungen, die wir haben. Ich weiß, es war in Nigeria, wo der Norden sehr stark muslimisch ist und der Süden in Anführungszeichen christlich. Das ist eine Entwicklung, die wir da sehen müssen. Und diese Gefahren äußerer und innerer Art werden also zunehmen. Und nun jetzt in dem letzten Teil zu uns hier, dass wir in einer geistinspirierten Weise nun leben können, dass die Gemeinde die Botschaft, die vor allen Dingen durch den Apostel Paulus vermittelt ist, aufnimmt, denn das ist die Botschaft von dem erhöhten Christus. Wir hatten das in unserem Hauskreis jetzt in Kolosser 3, nicht lasst das Wort des Christus, da steht nicht das Wort Jesu. Wunderbar, Jesus der Retter. Aber wenn das ohne den erhöhten Christus geschieht, dann bleibt man auf einer Ebene stehen, die israelorientiert ist oder die sehr stark das Vordergründige nimmt. Nein, wir sollen dieses Wort des Christus reichlich unter uns wohnen lassen. Und dann steht in diesem wunderbaren Kolosserkapitel noch etwas, ein Vers, den Sie kennen. Alles, was wir tun, sollen wir im Namen Jesu tun. Und darüber habe ich die Hauskreisgeschwister etwas informiert. Wir haben nachher darüber gesprochen. Ich möchte Ihnen das auch mal weitergeben, weil das mit der geistlichen Entwicklung der Gemeinde zusammenhängt. Es sind drei Fremdworte, die ich dann aus dem Lateinischen übersetze. Das erste ist unsere Identifikation mit Christus, also das Einssein mit ihm. Nicht, was wir gegenüber den Jüngern als Vorbild haben, die haben da seine Herrlichkeit erlebt, ja? Schreibt der Apostel Johannes. Wir haben Christus in uns und wir sind in Christus. Nicht? Das ist eine wunderbare, herrliche Gemeinschaft. So wie sie uns in Kolosser 3 dann am Anfang auch beschrieben wird. Ich habe es schon vorhin genannt, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Es gibt keine herrlichere Gemeinschaft und organischere Beziehung als die, die einzelnen Glieder des Leibes mit ihrem Haupt haben. Und darum auch dieser Begriff Körper oder Leib des Christus. Nicht, das ist keine Organisation. Da geht es nicht darum, welcher Kirche gehörst du an? Oder meint ihr, wir würden mal vor dem Bema Christi gefragt, na, wo bist du denn hingegangen? Ach, ihr lieben Baptisten, kommt mal gleich rechts raus, ja? So doch nicht. Ich sage das, weil wir in meiner früheren Heimat auch zur Baptistengemeinde gegangen sind. Ihr lieben Geschwister, wir müssen die organische Beziehung sehen. Das macht mich immer wieder getrost, auch in allen Anfechtungen, Nöten und Leiden. Nicht? Unser Standpunkt ist wo ganz anders, dort oben in der Herrlichkeit. Und ich nenne einige dieser Stellen nochmal, die diese Identifikation beschreiben. Ist jemand in Christus, 2. Korinther 5, Vers 17, ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Ja? Siehe, Neues ist er geworden. Der innere Mensch soll nun von Tag zu Tag erneuert werden. Darum bittet Paulus in dem zweiten Gemeindegebet in Epheser Kapitel 3 von Vers 14 an. Ja? Das ist also dann, wenn wir in ihm sind, ja, nicht eine äußere Restaurierung, wie das in der Religion geschieht. Christus ist unsere neue Lebensqualität. Und alles, was dem Erstling, dem Sohne Gottes eigen ist, ist auch unser. Denn darum soll die Kraft des Auferstandenen in uns leben. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in Schwachheit mächtig oder wird er die Schwachheit vollendet? Das hat der erhöhte Herr dem Paulus auf seine Bitte hin, die er dreimal vorbrachte, zugesagt. Nicht Wegnahme da dieser äußeren Schwierigkeiten, das kann Gott auch schenken, aber vielmehr Überwindung in dem. Und das bedeutet die Identifikation. Das nächste ist die Repräsentation, also die Darstellung. Ja? Wir sollen ihn auch darstellen. Ich will das mal an dem Beispiel bringen, wie das geschieht. Als ich noch im Dienst war, habe ich im Auftrag des hessischen Kultusministers den Referendaren nachher bei bestandener Staatsprüfung die Urkunde vermittelt. Oder auch schon bei der Aufnahme ins Referendariat. Und das ist für mich eine Aufgabe gewesen. Ja, ich durfte damit, und das ist ein weiterer Aspekt, legitimiert. Das heißt also vom Gesetz her dazu verordnet, diese Handlung vollziehen. Und wenn wir das im Namen Jesu tun, legitimiert sind, beauftragt sind, ihn auch darzustellen, zu repräsentieren, dann ist das etwas Wunderbares. Wir sollen nach Epheser Kapitel 1 etwas sein zum Lobpreis seiner herrlichen Gnaden. Wir dürfen, das kommt an vielen Stellen beim Apostel Paulus vor, ja, Teilhaber seiner Herrlichkeit, seines Reichtums sein. Also nicht Bettler, sondern ausgestattet mit dem Reichtum der Herrlichkeit des Christus. Das ist doch etwas Mutmachendes. Philipper 3, Vers 20, unser Politoma, unser Bürgertum ist dort droben, unser Staatsbürgertum in den Himmeln. Wir sind geistlich bereits entrückt. Und das hat dann auch immer wieder für das praktische Leben auch Konsequenzen. Ja? Nach Kolosser Kapitel 3, darf ich nochmal sagen, ist unsere Stellung dort droben. Und darum heißt es, sinnet und trachtet nach dem, was droben ist. Das möchte ich hier als Einschub nochmal auch im Sinne der Praxisbewältigung etwas aufzeigen. Der einzige Blick, der uns in Schwierigkeiten, Nöten und Leiden wirklich hilft, ist der Blick auf den erhöhten Christus, dorthin, wo wir bereits zu Hause sind. Als ich in Kriegsgefangenschaft war, habe ich immer den Blick nach Hause gehabt. Ne? Habe mich sicher nicht da wohl gefühlt in so einer elenden Situation. Wir haben da, ich war interniert, auf Stroh geschlafen, Läuse und was das war, wenig zu essen. Da habe ich mich nicht wohl gefühlt, sondern den Blick nach Hause gehabt. Ne? Und hier ist es allerdings ein bisschen anders. Die Umgebung ist etwas verführerischer, dass wir uns so wohl fühlen, dass wir gar nicht weg möchten. Ne? Ich habe mal einer älteren Frau, die sich angeblich gläubig nannte, die unsere Mutter besuchte, die ja auch schon weit in die 80 war, gesagt, warum sprecht ihr denn bloß nur über Vergangenes? Also damals und das und das. Leider ist das so, die meine Schwiegermutter besuchen, die in die Weiten, die 90 jetzt schon ist, ne? Kaum einer weist sie auf Jesus Christus hin, obwohl sie jahrelang auch in die Gemeinschaft gegangen ist. Ne? Da habe ich gesagt, warum denn das nicht nach oben mal? Da dachte ich, oh, das wissen wir schon alles. Abgetan. Ne? Ist das nicht schlimm? Nein. Unser Blick soll nach droben gehen. Und was sind die falschen Richtungen, die ich kurz noch mal erwähne, ist also der Blick zurück. Ach, damals war es so schön. Ne? Sicher dürfen wir mal dankbar sein. Das heißt auch, vergiss nicht, Herr, was er dir Gutes getan hat, unser Herr, in Psalm 103. Aber nicht dauernd zurückschauen, was früher war. Es gibt die ewig gestrigen, ja. Aber der Blick ringsum in der Praxissituation, das ist etwas, was uns oft belasten kann. In der Schwierigkeit, in der Problematik des Berufslebens, in der Ausbildung, oft in schwierigen Familienverhältnissen und jetzt könnte ich manches aufzählen. Fasziniert uns das mehr, bedrückt uns das mehr als der Blick nach oben, ihr lieben Geschwister? Oder wenn man älter wird, der Blick auf die körperliche Verfassung und was uns alles bewegen kann. Und dann gibt es noch einen Blick in uns hinein. Das ist heute so die falsche Meditation, die Esoterik. Ne? Gott wohnt ja in dir, du musst nur ihn richtig erkennen und entfalten. Das sind so viele Angebote heute. Aber auch das Negative in uns, was sich da melden will, ja, im Gewissen und so weiter, dass wir das überwinden, indem wir nach Drogen schauen. Oder der nur optimistische Blick nach vorn. Was versprechen uns die Politiker alles? Ne? Führende Wirtschaftler, es wird immer besser. Ja. Wollen wir uns nicht auf solche falschen Prognosen einlassen, sondern damit rechnen, was er, unser Herr, uns verheißt. Lasst uns aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und noch eine letzte gefährliche Richtung ist die nach unten, wo also satanische Mächte und Kräfte Menschen sehr stark nach unten ziehen, oft in Depressionen mitwirken, das muss nicht immer durch Feindesmacht sein. Ja? Aber ich kenne so manches, was da bedrücken will. Darum sagt das Wort Gottes, lasst uns aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Darum dürfen wir wissen, er ist nach 1. Korinther 1, Vers 30 uns gemacht von Gott zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung, dass wir das erfassen. Und diese Realität ist immer stärker als das, was aus dieser Welt kommt. Ich weiß, was ich damit sage. Das ist ein gewagtes Wort. Gerade wenn man auch in Schwierigkeiten, Nöten oder Leiden steht. Ja. Nein. Ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen mit dem Christus. Kolosser 3, Vers 3. Und dann heißt es in der Praxis, wenn wir diese Stellung beziehen, ja, haltet im Tod oder habt getötet, da ist dieser sogenannte Aorist im Griechischen, eine Sprachform, die wir nicht kennen. Ja, etwas, was schon geschehen ist und fortdauert. Habt getötet oder haltet im Tode, das was bei uns praktisch schon geschehen ist, mitgekreuzigt, mitgestorben, das sollen wir für Realität achten. All diese Dinge, und da steht's, was das ist, Hurerei, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, Götzendienst ist das. Und auch noch das andere, ja, habt abgelegt. Nicht, das sind dann Meditat, Sünden und die Verhaltensweise, die wir ablegen sollen. Und stattdessen anziehen, als Auserwählte Gottes, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut, das brauchen wir immer wieder. Gerade oft in der Konfrontation. Und dann heißt es aber in Kolosser 3, Vers 15, der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Und das ist wieder auch ein prophetisches Wort, ihr lieben Geschwister. Bei all den Friedensbemühungen, die sicher aus der Sehnsucht herauskommen, die Sehnsucht, das verlorene Paradies wiederzubekommen. Es muss aber ohne Christus alles Bemühen zum Scheitern verurteilt sein, wenn nicht der Friede Gottes im Herzen beginnt. Da heißt es dann, dass der Gott des Friedens, nach 1. Thessalonicher 5, Geist ganz samt Seele und Leib, völlig, durch und durch heilig. Ne? Und er uns bewahren wird bei der Ankunft unseres Herrn Jesu Christi. Getreu ist er, der euch ruft oder beruft. Er wird es auch vollführen. Das sind mutmachende Worte. Oder im Blick auf Sorgen. Alle Sorgen werft auf ihn. Und dann heißt es in Philipper 4, Vers 6, ja, wo wir das tun sollen, oft mit Bitten und Flehen, dass dann aber der Gott des Friedens, ja, uns beschenkt mit seinem Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Alles, was wir denken können. Ne? Also wir müssen das, was aus dem natürlichen Verstand herauskommt, immer wieder im Blick auf das Herrliche, was Gott uns zusagt, müssen wir für nicht entscheidend beachten. Sicher sollen wir unseren Verstand gebrauchen bei natürlichen Dingen, nicht? Wenn ich mich jetzt in den Zug setze wieder zurück, nicht, dann muss ich wissen, habe ich eine Fahrkarte und meinen Sitzplatz, alles, das sind ganz andere Dinge. Aber das unnötige Sorgen und Planen, das hält uns oft von diesem herrlichen Ziel in Christus ab. Abgelegt haben, Neues anzieht, ja, und der Friede des Christus regiere eure Herzen. Und alles, was ihr tut in Wort oder Werk, tut im Namen des Herrn Jesu Christi. Dank sagen Gott dem Vater durch ihn. Kolosser 3, Vers 17. Alles, was wir tun, die Werke sind zuvor bereitet, darauf habe ich schon hingewiesen. Und Gott bereitet uns vor, dass wir in diesen Werken wandeln. Und das deswegen, weil unser Herr treu ist, ja, der uns berufen hat zum Sohnestand durch Jesus Christus für den Vater selbst. Epheser 1, Vers 5. Dann haben wir eine völlige Erlösung in ihm durch das Blut Jesu Christi, Vers 7. Und dann nochmal, was ich schon andeutet in Vers 8. Wir sind beschenkt mit dem Reichtum seiner Gnade, überströmend. Also da fehlen dem Paulus fast die Worte, was uns da geschenkt ist. Und nun die Zielsetzung und das Letzte, das steht auch in Epheser 1 in den Versen 10 und 11. Er, das Haupt, ja, will einmal auch das ganze All beherrschen, damit das All unter das Haupt des Christus kommt, nach dem Vorsatz und Ratschluss seines Willens. Und dazu sind wir miterwählt. Und das im Blick auf die Ausreife der Gemeinde. Ich bin überzeugt, dass wir bald den Abschluss finden nach Epheser 4, bezeugt, dass die Gemeinde zum Vollwuchs des Mannes des Christus kommt. Und wenn der Letzte hinzugetan ist zur Gemeinde, wenn Haupt und Glieder vervollständigt sind, dann wird der Herr, so haben wir es ja schon gehört, die Gemeinde entrücken. Und dann dürfen wir, weil wir bestimmt sind zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, ja, eine frühere Erwartung haben als die anderen, dem Vater dargestellt werden, ohne Flecken und Runzeln. Ja. Aber ich will nochmal wiederholen, das habe ich hier schon mal gesagt, was zuvor passiert. Manche der Brüder leugnen das, dass wir noch vor dem Bema Christi erscheinen müssen. Paulus sagt aber selber in 2. Korinther 5, Vers 10, wir alle müssen offenbar werden. Sagt er, schließ dich ein, ne? Vor diesem Preisrichterstuhl. Und da geht es nicht um verloren oder errettet werden, wie das, was für die Menschheit nachher beim großen weißen Thron nach der Offenbarung geschieht, nicht? Wo dann die Bücher aufgetan werden und entschieden wird, nicht, ob jemand in das Feuergericht muss oder nicht. Ja? Darum geht es nicht, sondern dass bei uns offenbar wird, was wir auf dem Grunde aufgebaut haben. Und der Grund ist gelegt. Jesus Christus. Hier geht es also nicht um verloren oder errettet werden, ich sage es nochmal, sondern darum, was wir aufgebaut haben. Und was können wir aufbauen? Negativ, Vergängliches. Was ist das? Holz, so wird es bezeichnet im Bild, Heu, ne? Stroh oder Stoppeln, wie man es übersetzt. Und das ist alles vergänglich, verbrennt dort in diesem Feuer. Ne? Das ist bildhaft. Der Geist Gottes kann also das nicht akzeptieren, weil es nicht aus ihm heraus gestaltet wurde. Holz steht für Menschliches. Holz wie Bäume. Bäume für Menschen. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Da haben wir diesen Vergleich. Heu steht für Vergängliches. Nicht? Schön, wenn jetzt das Gras wächst, gemäht, Heu vergänglich, sagt auch Psalm 90. Wie Gras ist der Mensch. Aber hier geht es um das, was wir aufbauen. Und schließlich Stroh ohne Frucht. Das kann sein, aber der Betreffende wird gerettet wie ein Brand aus dem Feuer. Er geht nicht verloren, aber, ich sehe das so, er wird noch nicht mit dabei sein, zu herrschen und zu regieren. Denn das sagt Paulus, wird nur denen zuteil, die auch hier mit gelitten haben, die den Kreuzesweg gegangen sind. Ja, wenn wir hier mit sterben, mit leiden, werden wir mit verherrlicht.
Und das ist das, was positiv ausgedrückt wird. Gold, das bleibt im Feuer, wird sogar, wenn noch Schlackern drin sind, gereinigt. Ja? Gold steht für Glauben und Treue. Silber für Reinheit und Edelsteine für Herrlichkeit. Das möchte Gott bei uns finden. Und das wünsche ich uns. Damit rechne ich, dass der Herr das in uns auswirkt. Gold, Silber, Edelsteine, Treue, Glauben, Reinheit und Herrlichkeit. Und das haben wir nie in uns, sondern ist alles in dem Christus vorhanden, damit wir dann nachher dem Vater dargestellt werden, ohne Flecken und Runzeln, und mit ihm herrschen und regieren. Wie lange? Bis Gott sein wird, alles in allem und in allem. Das kommt, und das ist das herrliche Endziel. Dann ist die negative Entwicklung oder die noch differenzierte zwischen dem geistlich-göttlichen, dem dämonisch-teuflischen, menschlich-fleischlichen, dann ist das beseitigt. Alle Feinde werden abgetan und der letzte ist der Tod. Gott sei Dank, dass wir das wissen dürfen. Was haben wir doch eine herrliche Perspektive, und das möchte ich immer wieder auch hier nie versäumen, diese herrlichen Ziele so in dieser Perspektive immer wieder mit einzublenden. Aber wichtig auch, dass wir die Praxis gottgemäß gestalten dürfen. Ihn anschauen, werden wir verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Das wünsche ich uns, und dafür bete ich auch immer wieder, wenn ich Dienste habe, dass sich so der Herr verherrlicht. Gepriesen sei sein Name. Amen. Dann möchte ich noch beten mit uns. Teuer Gott und Vater, nimm von Herzen Dank für das mutmachende Wort, für diese Botschaft. Menschlich mit dem Verstand nicht zu fassen, aber du hast es uns geoffenbart. Du hast uns erwählt vor Grundlegung der Welt mit einer herrlichen Zielperspektive. Herr, dass wir einmal dem Vater dargestellt werden, ohne Flecken und Runzeln. Dass du dich in uns verherrlichst, hier schon, aber drüben in der Vollendung ganz. Erbarm dich aber auch der Menschheit, Herr, dieser Verführung entgegengeht. Wir dürfen noch dafür bitten. Erbarm dich der verblendeten Muslime. Wir dürfen auch da sie dir bringen. Du wirst auch einmal sie zurechtbringen, Herr. Danke auch für Israel, dass auch dieses Volk nochmal eingesetzt wird. Dass da, wo du die Friedensherrschaft übernimmst, auch Israel wieder in die Aufgabe hineinkommt. Wir bitten für dieses Volk auch jetzt. Gib den messianischen Juden auch Weisheit und Kraft und Stärke. Ja, wir bitten für deine ganze Menschheit und rufen auch, komm du bald, Herr Jesu. Amen. Amen.